Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn er hat es sich zur Aufgabe gemacht, unser Denken zu hinterfragen und uns dabei zu helfen, klügere Entscheidungen zu treffen. Seine Bücher über Denkfehler, klare Gedanken und die Kunst des guten Lebens wurden millionenfach gelesen, haben unzählige Menschen inspiriert und sind auf den Bestsellerlisten bestens vertreten. Mit ihm spreche ich heute über die größten Denkfallen, in die wir alle tappen, über kluges Entscheiden in einer Welt voller Ablenkungen und darüber, warum es oft besser ist, weniger Nachrichten zu konsumieren. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Rolf Dobelli. Herzlich willkommen, lieber Rolf Dobelli. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Nun, was hat Sie eigentlich dazu gebracht, sich mit Denkfehlern und klarem Denken zu beschäftigen? Gab es da ein Aha-Erlebnis?
Nee, das kam schleichend über die Jahre. Man sammelt ja ein bisschen Geld an mit der Zeit, man spart sich was an, möchte das anlegen dann. Und ich habe mich gefragt, wie mache ich das am besten? Und irgendwie kam ich bei der Literatursuche in der Psychologie so auf Denkfehler. Es gab noch kein Buch darüber. Aber ich habe begonnen, Notizen für mich zu machen. Was sind Abweichungen von der Rationalität, die vorhersehbar sind? Also es gibt ja Abweichungen von der Rationalität, die einfach zufällig sind, aber welche sind vorhersehbar? Vielleicht kann ich die ein bisschen korrigieren. Und ich fand das so spannend und bin dann immer in diese Tiefen, in die Psychologie gegangen und habe dann eben eine Kolumne in der FAZ begründet. Das war dann diese klare Denken-Kolumne und daraus sind dann die beiden Bücher entstanden, die Kunst des klaren Denkens und die Kunst des klugen Handelns. Und jetzt wissen wir mittlerweile, es gibt ungefähr 120 systematische Abweichungen von der Rationalität. Und ich habe das ursprünglich für mich gemacht, aber die Leute fanden es dann spannend und dann gab es dann die Bücher daraus.
Ja gut, wenn man das für sich macht zunächst einmal, ist ja auch eine besonders, vielleicht sogar noch höhere Motivation da, sich mit diesen Themen ganz besonders zu beschäftigen, um es dann, wenn es irgendwie klappt und logisch und schlüssig wird, auch zu transportieren.
Ich kann nur Dinge machen, die mich interessieren. Ich kann nicht irgendetwas tun aus Geld oder aus irgendeinen anderen Motiven. Ich muss für mich selber entscheiden, welche Fragen möchte ich für mich beantwortet haben. Und ich bin nicht jetzt so ein exotischer Kerl, dass es dann niemand anders gibt, der sich ähnliche Fragen gestellt hat. Deshalb verkaufen sich die Bücher dann auch. Aber die Motivation muss aus mir herauskommen, sonst geht's nicht.
Verstehe. Und gibt's einen persönlichen Lieblingsdenkfehler, den Sie vielleicht auch immer noch machen ab und zu? Oder
die meisten mache ich immer noch. Eigentlich mache ich alle immer noch. Man kriegt die gar nicht aus unserem Hirn heraus, weil die sind ja fest verdrahtet. Und das hat einen Grund, weil wir eine ganz andere Umwelt hatten in der revolutionären Vergangenheit. Wir sind ja nichts anderes als Jäger und Sammler heute in modernen Klamotten. Aber wir haben die Umwelt so umgearbeitet, dass wir eine Welt gebaut haben, die wir intuitiv nicht mehr verstehen. Und deshalb sind die alten Rezepte, die mal damals gültig waren als Jäger und Sammler, die in uns intuitiv sind, diese Verhaltensweisen in der heutigen Welt funktionieren selten. Deshalb gibt es diese Abweichungen. Es gibt verschiedene Lieblingsfehler. Einer der größten ist natürlich die Overconfidence, die Selbstüberschätzung. Wir überschätzen uns ständig. Wir überschätzen unser Wissen. Wir überschätzen, wie schnell wir sind. Wir überschätzen, wie einfach Dinge sind. Das ist einfach uns angeboren und Männer sind da ein bisschen noch stärker betroffen, als Frauen es sind. Aber auch Frauen überschätzen ihre Fähigkeiten. Und das ist einer der größten Denkfehler überhaupt oder Handlungsfehler überhaupt.
Es gibt so einen klassischen, der Survivorship Bias, den man hat. Und der besagt, dass wir oft nur die Erfolgreichen sehen und daraus auch falsche Schlüsse ziehen. Also beispielsweise, wenn mein Nachbar behauptet, er sei mit Kryptos reich geworden, dann will ich das auch unbedingt. Ist das so ein klassischer Denkfehler?
Ja, also das spielt noch Neid hinzu, weil es ihr Nachbar ist, der vielleicht sogar dümmer ist und ist reicher geworden mit irgendeinem Ding. Ob es das stimmt oder nicht, ob er tatsächlich Geld verdient hat, wissen wir ja nicht. Er behauptet es dann zumindest. Und weil die Nähe so groß ist, also weil die Nähe so klein ist, weil die Distanz so klein ist zu ihrem Nachbarn, beobachten Sie sich natürlich viel genauer. Wenn Ihr Nachbar jetzt auf der anderen Seite der Weltkugel sitzen würde in Australien und reich geworden wäre mit Krypto, dann wäre das für Sie kein emotionales Problem. Aber weil es Ihr Nachbar ist, ist es ein emotionales Problem. Das ist nicht genau der Survivorship Bias, das ist einfach Neid. Neid begründet auf, weil es Ihr Nachbar ist. Aber Survivorship Bias heißt, wir sehen, wenn wir die Medien betrachten, sind wir oder Bücher lesen, sind wir hauptsächlich erfolgreiche Persönlichkeiten, kommen uns entgegen erfolgreiche Cases, weil niemand schreibt über Losers oder sehr selten schreibt man über Losers in den Medien. Niemand schreibt Erfolgsbücher, der nicht erfolgreich gewesen ist oder behauptet, erfolgreich gewesen zu sein. Also die ganzen nicht erfolgreichen Pfade des Lebens, von denen es ganz viele gibt, die werden nicht abgebildet, wenn wir so in die Welt schauen. Dann haben wir ein falsches Verständnis, die eigentlich unwahrscheinlich Erfolg ist und wie viel wahrscheinlicher Misserfolg ist. Das ist der Survivorship Bias.
Das ist spannend. Sie warnen auch, warnen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Sie sagen, man soll mit Nachrichtenkonsum recht vorsichtig umgehen, weil zu viele Informationen auch oftmals zu falschen Schlüssen führen können. Aber wie soll man das in dieser Welt machen?
Es geht problemlos ohne Nachrichtenkonsum. Ich habe 10 Jahre ohne Nachrichtenkonsum gelebt. Heute habe ich es auf etwa 5 Minuten pro Woche reduziert seit dem Ukraine-Krieg. Aber es geht problemlos. Sie werden nichts verpassen, wenn Sie auf Nachrichten verzichten. Ich rede jetzt von den News. Ich rede nicht von Hintergrundartikeln, langen Formaten oder guten YouTube-Videos, Documentaries und so. Ich rede von den News, von diesen schlagzeilenartigen Kurznachrichten. Die nützen Ihnen überhaupt nichts. Diese Nachrichten sind für den Geist, was Zucker ist für den Körper. Im ersten Moment sehr attraktiv. Es schmeckt wahnsinnig gut. Aber wenn Sie sich nur von Zucker ernähren, dann werden Sie ein kurzes Leben haben. Und dasselbe ist mit dem Geist. Wenn Sie sich gedanklich mit News befassen, mehr als ein paar Minuten pro Tag, wird das eine negative Effekte haben auf Ihr Hirn. Erstens mal haben Sie die Illusion von Wissen, aber es ist nur eine Illusion, Sie wissen nicht wirklich etwas mehr. Zweitens, Sie werden keinen Vorteil haben. Wenn Sie jetzt versuchen, irgendwie auf diesen Nachrichten zu traden, diese Nachrichten sind schon lange verarbeitet. Sie sind schon Minuten oder Stunden zu spät, können Sie vergessen zu traden. Weil die Nachrichten hauptsächlich negativ sind, das ist der Negativity Bias der Medien, bei negativen Sachen ziehen unsere Aufmerksamkeit stärker auf sich als positive Sachen. Deshalb spielen die Medien mit diesen negativen Nachrichten. Und das gibt körperlichen Stress, chronischen Stress. Sie altern schneller. Sie werden ein kürzeres Leben haben, Ihr Immunsystem geht runter, all das wissen wir. Da kommt noch die Zeitverschwendung hinzu. Ein durchschnittlicher Konsument verbringt ungefähr 90 Minuten pro Tag mit Nachrichtenkonsum. Morgen mal, zwischendurch, wenn es schwierig wird, bei der Arbeit, dann am Abend der Tagesschau. Und das haben Sie schnell mal 90 Minuten. Money Manager noch viel mehr übrigens. Das ist ein Arbeitstag pro Woche. Das ist ein Monat pro Jahr, der Ihnen fehlt für Dinge, die Ihnen nicht wirklich einen Vorteil bringen.
Es ist sehr, sehr interessant, weil wenn man sich mit Menschen unterhält, sagen die sehr häufig, oder andersrum gesagt, es gibt so eine Situation, Menschen fahren für 2 Wochen in Urlaub und machen tatsächlich so eine Art Nachrichtendiät oder Verzicht und dann stellen sie fest, eigentlich gar nicht so viel passiert. Und das hat ja fast jeder tatsächlich schon mal erlebt, dass man sagt, naja gut, jetzt war ich 2 Wochen weg. Ich sage jetzt mal, der DAX steht eigentlich immer noch an der gleichen Stelle. Die gleichen Probleme oder Nachrichten, die es vor 2 Wochen gab, gibt es jetzt auch noch. Es hat sich nicht viel getan. Das ist ganz spannend. Gehört natürlich viel Disziplin dazu.
Es gehört wahnsinnig viel Disziplin und jedes Jahr mehr. Weil die Nachrichten werden immer schärfer aufbearbeitet, auch personalisiert auf Sie persönlich, auf Ihr persönliches Profil. Dann kommen die Fake News hinzu, die genau Ihre emotionalen Knöpfe drücken können. Es wird jedes Jahr schwieriger. Also deshalb meine vielleicht Tipp an die Zuhörer, wenn Sie noch aussteigen möchten, tun Sie es jetzt. In einem Jahr ist es schon viel schwieriger, in 5 Jahren wird es unmöglich sein.
Ich glaube, ich ein guter Tipp, den auch sehr, sehr viele höchstwahrscheinlich sehr gerne mal beherzigen würden und wollen und es zumindest mal ausprobieren. Also, Herr Dobelli, ich probiere es mal aus.
Kostet ja nichts. Aber machen Sie etwa 30 Tage. Weil die ersten 30 Tage sind die schlimmsten. Da haben Sie immer das Gefühl, irgendeine Katastrophe kommt gleich um die Ecke. Wenn Sie es dann mal 30 Tage durchgehalten haben, wissen Sie, es kommt nichts um die Ecke. Und Sie werden schon hören, wenn irgendein großes Thema kommt von irgendwelchen Freunden, die werden es Ihnen schon sagen.
Ich verspreche, ich probiere es mal. Probieren Sie es. Zum Thema Entscheidungsfindung. Viele Menschen haben immer Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Ich sage Ihnen mal meine These dazu. Ich glaube nicht, dass man überhaupt eine falsche Entscheidung treffen kann. weil man eine Entscheidung zu dem Zeitpunkt, wo man sie trifft, unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Informationen trifft. Geht das in die richtige Richtung oder sagen Sie, das ist doch ein bisschen zu einfach?
Nee, das ist zu einfach, weil was Sie auch noch berücksichtigen müssen, ist Ihr State of Mind. Und Ihr State of Mind ist eben löchrig. Das heißt, Sie haben diese eingebauten Denkfehler, diese systematischen, die Sie auch noch abklopfen müssen. Also natürlich müssen Sie alle wichtigen Informationen haben, aber dann noch schauen, vielleicht dann machen Sie am besten eine kurze Checkliste der wichtigsten 10 Denkfehler für Sie und schauen, bin ich da in eine Denkfalle getappt? Habe ich Survivorship Bias oder bin ich da overconfident oder bin ich da Hindsight Bias oder habe ich da eine Sunk Cost Fallacy drin? So die wichtigsten 10 für sich mal abchecken, dauert ein paar Minuten. Wenn Sie das gemacht haben, dann ist die Entscheidung einfach die rausgekommen ist. Und die kann richtig oder falsch sein, weil wir können ja nicht prognostizieren, wie die Welt wird. Unmöglich. Völlig unmöglich.
Und da gibt es viele Leute, die sagen, da gibt immer den Satz, ach, hätte ich das doch mal an. Also dieser Rückschaufehler. Dass man immer das Gefühl hat, dass wir im Nachhinein immer viel schlauer sind. Ist das eigentlich auch ein Trugschluss oder ist das wirklich so?
Nee, das ist ein Trugschluss. Wir machen den. Das ist eben der Hindsight-Bias, Rückschaufehler. Wenn wir eine Situation rückwirkend betrachten, scheint sie uns immer sehr klar zu sein und erklärbar zu sein. Aber wenn man im Moment steckt, ist man im totalen Chaos, ist man im totalen Nebel. Und das ist halt so. Nicht nur bei den Finanzmärkten, Sie sehen es in der Geopolitik. Sie sehen es, diese Tausenden von Generälen und Ex-Staatspräsidenten und geopolitischen Experten, die uns jetzt in den letzten 5 Jahren oder 4 Jahren begleitet haben. Wenn man die Qualität dieser Prognosen anschaut, die ist fast null. Es ist fast weißes Rauschen. Es ist nicht, weil die Leute dumm sind. Es ist einfach, weil die Welt nicht prognostizierbar ist. Und wenn man dann nachträglich zurückschaut, sagt man, ja natürlich, Russland musste da einmarschieren in die Ukraine, ist ja völlig klar. Und die Ukraine mussten so handeln, ist ja völlig klar. Es wird dann alles auf eine einfache Spur erklärbar, rückwirkend betrachtet. Aber wenn man das Leben vorwärts geht, und man geht es ja nur vorwärts, dann ist alles immer im Nebel. Man ist im Nebel. Die Welt ist im Nebel.
Und oftmals kommt ja dann auch noch der Satz, ja, ich habe es euch doch gesagt.
Ja, natürlich. Aber je mehr Menschen irgendetwas sagen, desto höher die Trefferwahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann ein Satz gestimmt hat. Also wenn ich ein professioneller Forecaster sein müsste, würde ich möglichst viele Vorhersagen in die Welt rausschicken. Weil je mehr ich in die Welt rausgeschickt habe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendeinmal zutrifft. Und ich kann dann immer mit dieser Fahne kommen und sagen, ich habe es euch gesagt.
Sehr wahr. Sie empfehlen, möglichst viele Entscheidungen am Vormittag zu treffen. Ist das der Grund, warum man abends so oft Unsinn macht? Oder,
Ja, es ist so, am Morgen ist der Geist einfach noch ruhiger. Er ist noch nicht von diesem täglichen Beschuss durchlöchert, auch vom emotionalen Beschuss. Man hat auch noch Blutzucker im System nach dem Frühstück zum Beispiel. Wenn Ihr Glukoseniveau tief ist im Blut, tendieren Sie dazu, schlechtere Entscheidungen treffen bei emotionaleren Entscheidungen. Es ist gut, ausgeruht zu sein und es ist gut, darüber zu schlafen. Also treffen Sie eine Entscheidung am Vormittag, wenn es eine wichtige Sache ist, aber schlafen Sie mal drüber, bevor Sie dann wirklich auf den Knopf drücken.
Das ist tatsächlich auch, kann ich wirklich beleghaft zustimmen, weil ich sehr, sehr häufig E-Mails zwar am Abend geschrieben, aber erst am nächsten Morgen abgeschickt habe und keine einzige E-Mail, die ich so geschrieben habe an dem Abend, ist auch so am Morgen rausgegangen. Also insofern, das ist wirklich ein Praxistipp, wirklich ein Tipp von uns, glaube ich jetzt auch. Ja. Sollte jeder mit anfangen, zumal es auch nicht immer so wichtig ist, eine E-Mail schon zu beantworten, bevor sie angekommen ist.
Genau. Und wissen Sie, wir haben ja in der heutigen Zeit den Luxus, dass wir immer drüber schlafen können. Egal, wie groß Sie sind als CEO, wie groß die Firma ist oder die Sie führen oder wie groß das Portfolio ist, das Sie verwalten, Sie haben immer Zeit, eine Tat oder eine Nacht darüber zu schlafen. Das ist anders als unsere Vorfahren als Jäger und Sammler. Wenn ein Tiger sie angegriffen hat, mussten sie reagieren. Rennen sie davon, greifen sie an, was tun sie? Da mussten sie sofort entscheiden. Heutzutage, niemand muss sofort mehr entscheiden. Wir können immer einen Tag oder 2 Tage oder eine Woche drüber warten und brüten.
Sie sprechen in einem anderen Zusammenhang oft auch von der Kraft des Weglassens. Welche 3 Dinge sollten wir aus unserem Leben weglassen? Oder ist es zu individuell, um es allgemein zu beantworten?
Nee, das ist völlig gültig. Das ist eine stoische Weisheit. Stoiker sind eine philosophische Schule, die 2300-jährig ist. Wir wissen, was ein gutes Leben ausmacht. Und ein gutes Leben ist, ohne toxischen Emotionen über die Runden zu kommen. Und toxische Emotionen sollten wir weglassen, sollten alle Leute weglassen. Toxische Emotionen, Neid, Wut, Selbstmitleid, ständige Nervosität.
Sag jetzt mal ein Beispiel für eine toxische Emotion.
Neid ist eine ganz große. Und Neid ist eine, seit wir Social Media haben, sogar noch gesteigerte Form, weil wir vergleichen uns dann natürlich mit diesen hochkuratierten persönlichen Bildern unserer Freunde, die nicht wirklich das Leben widerspiegeln, unsere Freunde, weil es ist hochkuratiert. Aber trotzdem, wir vergleichen uns und das ist eine Neidmaschine. Social Media ist eigentlich eine Neidmaschine. Und wenn Sie diesen Neid weglassen können aus Ihrem Repertoire oder die Wut oder Selbstmitleid ist auch so eine schlimme toxische Emotion, dann wird Ihr Leben 10-mal, 20, 30-mal besser. Das sind Dinge, die man weglassen muss. Wussten schon die alten Griechen, aber wir müssen es leider immer wieder neu lernen.
Da drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wie lerne ich sowas?
Also nehmen wir Beispiel Neid. Wenn wir verstanden haben, wie Neid funktioniert, dann können wir ihn schon mal abdämpfen. Also Neid funktioniert ganz einfach. Sehr simpel. Sie sind neidisch auf Personen, die ungefähr ähnlich alt sind oder ihre Generation haben oder unsere Generation haben. Sie sind neidisch auf Leute, die ungefähr den gleichen Job machen und sie sind neidisch auf Leute, die ungefähr in der Nähe leben. Gleichen Land, gleichen Dorf, gleichen Stadt und so weiter. Also wenn ich mich jetzt vergleiche mit dem Roger Federer, Tennisspieler, dann ist es überhaupt kein Problem, dass der eine Milliarde hat, weil Tennis, ich schreibe Bücher, er macht Tennis, komplett anders. Wir wohnen zwar in der Schweiz, ist auch kein Problem, generationsmäßig ein bisschen jünger, aber auch noch vergleichbar, aber ist kein Problem. Wenn aber jetzt ein anderer da wäre, der ähnliche Bücher schreiben würde wie ich, mein Alter, aber in Australien lebt oder Südafrika, kein Problem. Wenn er in Bern lebt, in der Hauptstadt der Schweiz, wo ich lebe, dann ist das ein Problem. Also da kommt automatisch Neid. Wenn man mal gecheckt hat, nach welchem primitiven Muster Neid funktioniert, dann verschwindet der Neid zum größten Teil und der Rest kann man sich abtrainieren. Man kann nicht mehr sagen, hören Sie, es geht mir eigentlich so viel besser als allen unseren Vorfahren und anderen Generationen. Ich muss überhaupt nicht neidisch sein, wenn jemand 10-mal so viel Vermögen hat oder 10-mal so viel verdient wie ich. Das ist okay.
Ich glaube, dass dieser Ansatz würde die Welt auch ein Stück besser machen an der einen oder anderen Stelle und ist relativ simpel, tatsächlich mal anfangen, darüber nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, wenn der Impuls von uns beiden heute gesetzt wird, dass man anfängt, darüber nachzudenken, ist ja schon unheimlich viel erreicht, weil viele nennen es als Grundgesetz. Es gibt halt nun mal Neid und es gibt halt nun mal dies und es gibt halt nun mal das. Und ich glaube immer, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, warum muss das denn so sein, ist schon mal viel erreicht. Wenn uns zwei das heute gelingt im Laufe unseres Gesprächs, glaube ich, haben wir schon wirklich viel erreicht. Gerade bei Neid gibt es immer so ein Vorurteil, dass Amerikaner kein Neid kennen. Im Vergleich zu Europäern, sehr, sehr, vor allen Dingen zu Deutschen oder weiß jetzt nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber es ist wirklich nur ein Vorurteil, oder?
Es ist ein Vorurteil. Neid ist weltweit da und funktioniert immer nach dem gleichen primitiven Muster. Es gibt übrigens ja eine ganz lustige Studie bei Olympiaden, Medaillisten, also Gold, Silber und Bronzemedaillen gewinnen bei Olympiaden. Man hat sie gefragt, wie glücklich seid ihr? Oder wie neidisch seid ihr? Und am glücklichsten sind natürlich die Goldmedaillengewinner, ist klar. Aber am zweitglücklichsten die Bronze. Weil die Bronzegeist, die vergleichen sich mit jenen, die vierter oder fünfter oder sechster Platz gekriegt haben. Der Silbergewinner vergleicht sich mit dem Goldgewinner und ist viel unglücklicher als der mit dem Bronzegewinner. Sie können sagen, Unglück oder Neid spielt in die gleiche Richtung, psychologisch ähnliche Struktur. Aber das zeigt, wie stark wir uns vergleichen. Und diesen Vergleich können Sie, muss man nicht machen.
Aber auch wieder eine interessante Erklärung eines Zusammenhangs und auch total nachvollziehbar, nicht wahr? Ich glaube, der Vierte ist immer der Allerunglücklichste. Man spricht immer von dem richtig schlimmen Platz, ist der Vierte.
Ja, ja.
Aber es macht schon auch Sinn, dass der Zweite gern Erster wäre und der Dritte froh ist, dass er nicht Vierter ist. Und ich glaube, das macht, wie gesagt, manchmal muss man einfach nur kurz drüber nachdenken und dann machen es einen Sinn.
Ja, absolut. Und wenn der Vierte, könnte ja happy sein, dass er überhaupt in dieses Rennen gekommen ist. Der kann ja glücklich sein, dass er überhaupt da mitfahren durfte oder was auch immer die Sportart ist. Es gibt viele, die schaffen es nicht mal in ein Weltcuprennen oder in die Olympiade. Das ist ja schon mal super. Also, dieser Vergleich ist toxisch. Vergleich, wer verdient mehr, hat mein Nachbar das größere Haus, das ist völlig primitiv und sollten wir abstellen. Weil wir kennen ja das Leben unseres Nachbarn nicht wirklich. Der hat andere Dinge, um die er uns beneidet, die wir aber nicht wissen.
Gut, es wird auch kein Saldo gemacht, ne? Also man gleicht das sehe ich irgendwie auch.
Ja.
Jetzt glauben viele Menschen, dass mehr Geld automatisch glücklich macht. Was sagt die Wissenschaft dazu? Und was sagen Sie dazu?
Wissenschaft ist ganz, ich sage, was die Wissenschaft sagt, aber die Wissenschaft ist total eindeutig. Geld macht massiv glücklich, wenn Sie wenig haben. Also jeder zusätzliche Euro, den Sie verdienen, wenn Sie arm sind, ist wahnsinnige Steigerung der Lebensqualität, bis sie an ein gewisses Plateau kommen. Das Plateau, damals als die Untersuchung in den USA gemacht wurde, ist irgendwie $80,000, $90,000 Einkommen, Familieneinkommen pro Jahr. In Deutschland wird es ein bisschen mehr sein, wird vielleicht 100.000 Euro sein. Sobald sie die 100.000 Euro Einkommen überstiegen haben, spielt Geld keine Rolle mehr auf der Happiness-Achse. Sie bleiben dann genau gleich happy. Ist nicht hinten nimmt es dann wieder mal ab, so ab 15 Millionen Vermögen übrigens, nimmt es dann wieder ab, weil sie dann mit dem Vermögen zu kämpfen haben. Sie müssen das verwalten. Also ich mache jetzt schnell den Switch von Einkommen zu Vermögen. Also wenn sie viel Vermögen haben, ist das auch gut. Das senkt ihren Blutdruck. Sie sind happier, sie haben einen Puffer. Vermögen ist gut, aber so ab 15, 20 Millionen hinten wird es wieder ein bisschen zum Problem, weil sie müssen es verwalten, sie müssen es abschirmen vom Staat, von anderen Leuten, die es ihnen wegnehmen wollen, von Leuten, die betteln ums Geld, müssen sie nett sein und absagen. Es wird etwas erwartet von ihnen in der Nachbarschaft. Ein neues Hallenstadion wird gebaut, müssen sie irgendwie. Also es hat dann auch hintenum Konsequenzen. Ich glaube, am glücklichsten ist man mit einem Vermögen von, ich weiß auch nicht, 1 Million bis 10 Millionen und alles hinten dran nimmt dann wieder ab.
Ach, spannend, ja. Vielleicht mal zu ihrem jüngsten Buch zu kommen, die Not-to-Do-Liste. Ich glaube, da haben Sie 52 Not-to-Dos zusammengetragen. 52 sind die Anzahl der Wochen im Jahr. Ich vermute mal, das ist daraus entstanden, dass Sie da eine fortlaufende Reihe hatten.
Ja, ja.
Die drei wichtigsten Not-to-Dos, weil alle 52 können wir jetzt nicht durchgehen. Was sind für Sie die drei wichtigsten Not-to-Dos?
Die wichtigste überhaupt ist be unreliable, also seien Sie unzuverlässig. Es gibt viele Menschen, die sagen sich, Zuverlässigkeit ist nicht so mein Ding und ich lasse das. Ich habe in meinem Leben, ich sammle ja Geschichten von Misserfolg im Privatleben, aber auch im Geschäft. Und wenn immer ich diese Geschichten anschaue, kommt ein Punkt der Unzuverlässigkeit rein. Und wenn Sie Unzuverlässigkeit irgendwie ausschaden können, dann haben Sie schon einen Schritt weit gemacht. Ich kenne sehr viele Leute, die sind hochintelligent. Die haben die besten Schulen besucht. Die kommen aus guten Familien. Die kommen aus den besten Postleitzahlen. Aber sie sind unzuverlässig. Und sie können diese Lebensläufe anschauen und irgendeinmal fallen die runter, weil niemand mehr mit ihnen zu tun haben möchte, weil sie eben unzuverlässig sind. Auch wenn das Genies sind, man will dann irgendeinmal hat man genug und will nicht mit ihnen kooperieren. Auf der anderen Seite kenne ich viele Leute, die sind nicht die Schlauesten, sind nicht die hellsten Köpfe. Die kommen aus einfachsten Verhältnissen, nicht die perfekten Familien, sie haben nicht studiert, aber sie sind zuverlässig. Und diese Kerle, die haben ein gutes Leben, weil die Leute gern mit ihnen kooperieren, die halten das Leben durch. Man kann gar nicht abstürzen, wenn man zuverlässig ist. Also Zuverlässigkeit, auch wenn niemand darüber redet, ist so ein langweiliger Begriff, aber ist so zentral für den Erfolg im Leben. Respektive die Unzuverlässigkeit ist so zentral für den Niedergang. Also das ist ein wichtiger Faktor. Das zweite ist, auf die Not-to-Do-Liste gehört, hören Sie auf die innere Stimme. Das gehört auf die Not-to-Do-Liste. Also wenn Sie es, oder anders formuliert, hören Sie nicht auf Ihre innere Stimme, weil Ihre innere Stimme ist eine Kakophonie, ist ein totales Chaos. Sie können keine Orientierung aus Ihrer inneren Stimme ableiten. Das ist so eine neuromantische Vorstellung, die innere Stimme sei Ihr persönlicher Kompass und bestimmt dann Ihren Pfad durchs Leben. Stimmt überhaupt nicht. Erstens sind es mehrere Stimmen, sie widersprechen sich. Am Morgen sagen sie das, am Abend sagen sie etwas anderes. je nach Wetter und was sie gegessen haben und wen sie getroffen haben, sagt ihre innere Stimme etwas anderes. Es ist ein Chaos, hören Sie nicht auf Ihre innere Stimme. Wenn Sie einen Pfad möchten durch Ihr persönliches Leben, dann schauen Sie auf jene Fähigkeiten, die überdurchschnittlich sind, die nachweislich überdurchschnittlich gut ausgebildet sind, und arbeiten Sie an denen, weil das gibt Ihnen einen Hinweis, dass Sie da etwas haben, wo Sie eine Karriere darauf aufbauen können, was Sie normalerweise auch glücklich macht, weil Sie überdurchschnittlich gut sind, macht es dann auch mehr Spaß. Aber es muss nachweislich sein. Ich lege mich mal ins Gras und meditiere, was ich machen möchte mit meinem Leben. Nein, sondern nachweislich überdurchschnittlich gut. Und wenn Sie das mal erkannt haben, das gibt Ihnen eine sehr gute Orientierung durchs Leben. Heißt nicht, dass Sie ohne Probleme durchs Leben kommen. Niemand kommt ohne Probleme durchs Leben, aber gibt Ihnen schon einen guten Hinweis. Dann gibt es natürlich die ganz normalen, die auf der Hand liegen. Also nehmen Sie keine Drogen, saufen Sie nicht, weil sobald Sie Alkoholiker werden, kommen Sie in eine blöde Spirale rein, die Ihnen die Karriere kostet, den Job kostet, die Ehe kostet, all das. Also das sind so die Standardgeschichten. Aber eine habe ich noch, der mir wichtig scheint. Und das ist die Inhaltsfalle. Die Inhaltsfalle: konsumieren Sie nicht alles, was interessant ist. Es gibt sehr vieles, was interessant ist auf der Welt, und es gibt immer mehr. Und die Masse an Content steigt jedes Jahr massiv an, jetzt mit AI, noch synthetischer Content oben drauf. Einiges ist gut. Das meiste ist Schrott, einiges ist gut. Aber selbst wenn Sie nur das Gute konsumieren, das hervorragend, Sie haben gar keine Zeit, das zu tun. Die meisten Menschen sagen dann, oh, das ist guter Content, das sollte ich noch machen, das sollte ich noch hören, dieses YouTube-Video ist noch interessant. Interessant ist das gefährlichste Wort heutzutage, weil das verleitet Sie, in eine Richtung zu gehen. Natürlich sind das gute Inhalte, aber Sie werden Ihre Zeit verschwenden damit. Deshalb wieder Konzentration auf Ihre Kernfähigkeiten. Machen Sie das, was Ihre Kernfähigkeiten stärkt, und lassen Sie allen anderen Content, auch wenn er, quote, interessant ist, ausruft, also Anführungszeichen, Schlusszeichen, lassen Sie den weg. Das sind so die drei, die mir wichtig erscheinen.
Gibt es überhaupt gar kein Widerspruch dagegen, wenn man das hört, es erscheint es einem total wichtig, das dann nicht zu tun. Wir müssen ins Doing kommen, also dann auch verstehen, irgendwann muss ja mal was passieren, damit man anfängt, darüber nachzudenken. Aber schlüssig ist das auf jeden Fall. Die Umsetzung ist dann immer, wie so oft natürlich im Leben, das Problem. Sie haben eben von der inneren Stimme gesprochen. Ist das das Gleiche wie das Bauchgefühl?
Ja, ja. Innere Stimme, Intuition, Bauchgefühl, das ist alles ähnlich. Die innere Stimme, das Bauchgefühl oder die Intuition, auf die können Sie zählen, wenn Sie wahnsinnig viel Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich. Also wenn zum Beispiel ein Pianist eine Partitur vor sich hat, ein Berufspianist, dann muss er nicht mehr die Noten abzählen, wo die Finger jetzt hin müssen. Der sieht das und die Finger machen das automatisch. Das ist seine Intuition, oder das ist ein Bauchgefühl, er oder sie weiß, wie man das interpretieren muss. Wenn Sie Journalist sind und Sie interviewen Leute 10 Jahre lang schon, dann wissen Sie aus dem Bauchgefühl heraus, welche Fragen besser sind als welche und welche schlechter sind, oder wie Sie gewisse Menschen am besten interviewen können, ist das Rauskitzen aus den Leuten, was am spannendsten ist für Ihre Zuhörer oder Zuschauer. Aber wenn Sie neu sind in einer Branche und nicht schon 10 Jahre dabei sind, dann dürfen Sie nicht auf diese innere Stimme oder das Bauchgefühl oder die Intuition hören. Dann geht das nicht. Es kann richtig sein, aber es kann auch falsch sein. Es ist kein Part.
Klassisches Wabonspiel dann, ne? Bis man eben so viel Erfahrung gesammelt hat und weiß, dass man sich auf sein Bauchgefühl nicht mehr, also verlassen oder sicher verlassen kann, weil man es schon mal erlebt hat, dass es
genau funktioniert.
Ja. Lieber Wendy, also ich glaube, wir müssen unbedingt da draußen eine Reihe machen, sozusagen, aus einer Folge eine Reihe, weil das einfach wahnsinnig spannend ist, ihre Erfahrungen dazu und auch ihre Erkenntnisse vor allen Dingen, weil es sind ja Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass sie auch Bücher darüber geschrieben haben. Also ich bin total inspiriert, finde es wirklich super, dass Sie mir den Einblick, den ersten Einblick, muss man ja fast sagen, gewährt haben. Danke für Ihre Zeit, war ein tolles Gespräch. Hat sich gebracht.
Danke für die Einladung. Danke, es hat wirklich Spaß gemacht.
Eine Produktion von Faux Professionnel.